Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD SYNNEX.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode des Schwerpunktes Resilienz hybrider Arbeitsplätze, präsentiert von Microsoft und Quest. Zu Gast, wie in der ersten Episode, wieder drei Personen. Bert Skorupski, Ragnar Heil, Frank Siebmann. Und heute geht es um die Vertiefung der ersten Episode. Wir werden über das Thema Security reden, aber Frage vorweg, Ragnar, Bert, ihr wart vor circa 2 Jahren das erste Mal bei uns im Podcast. Was hat sich bei euch getan? Hat sich was getan? Ist alles Business as usual? Was ist in den letzten 2 Jahren passiert?
Ja, wir die Quest ein bisschen verfolgt. Wir sind nicht immer auch am Akquirieren von neuen Organisationen, von neuen Firmen. Von daher unsere Auswahl von Tools wächst ständig. Und deshalb möchten wir heute auch mal vor allen Dingen über Lösungen sprechen, wo wir auch mal bundeln. Und das ist so eines der Neuigkeiten, die bei uns jetzt in diesem Herbst relevant werden.
Genau, und vielleicht auch noch ein kleines Wort von mir. Ich freue mich natürlich auch wieder dabei zu sein. Wir hatten vor 2 Jahren ja auch viel über das Thema Umzug und Migration gesprochen. Auch da ging es immer weiter. Die Anforderung bleibt bestehen. Merger and Acquisition Szenarien im Unternehmensumfeld gibt es weiterhin, wie auch Abspaltung. Aber was mich in letzter Zeit viel mehr beschäftigt hat, ist tatsächlich das Thema Cybersecurity. Denn leider gibt es auch gerade im hybriden Umfeld einfach immer mehr Angriffe, die Angriffsszenarien werden immer ausgeklügelter und dementsprechend versuchen wir, dagegen zu halten. Und darum geht es, glaube ich, auch heute in unserer Podcast-Folge.
Ja, vorab ganz wichtig, wir sprechen heute über ein Framework. Und wer jetzt denkt, oh Gott, ein Framework via Podcast, ich gehöre doch zu den visuellen Menschen. Und wer jetzt visuell daran teilhaben möchte, kein Problem, wir haben in den Shownotes einen Link hinterlegt. Da kann man sich das Framework einmal kurz anklicken, dann hat man das auch bildlich vor sich, auch auf dem Smartphone, easygoing. Und ansonsten, wir werden es natürlich so erklären, dass man auch nur auditiv mit dem Kopfhörer dran teilhaben kann. Aber für alle die sagen, oh, das fällt mir schwer, man kann auch einfach jetzt kurz in den Shownotes reinklicken und hat dann auch visuell was auf dem Smartphone oder dem Laptop. Wir reden heute über die Resilienz hybrider Arbeitsplätze, das ist der Schwerpunkt. Wenn wir über Security reden, dann geht es ja immer darum, dass man die hybriden Arbeitsplätze davor schützt, dass intern oder extern Angriffe auf diese einprasseln. Das wäre jetzt so mein simples Verständnis. Ist das so ungefähr richtig?
Ja, also die Anzahl von Angriffen nimmt gefühlt immer wieder zu, sowohl auf einer On-Premise-Ebene, wo man dann sein Active Directory im eigenen Rechenzentrum hat, aber auch auf Azure AD. Und früher war es mal so, das waren viele Angriffe auf einer reinen E-Mail-Ebene, da ging es dann um Viren und Trojaner und Malware. Und jetzt sehen wir doch wieder, dass es nicht nur eine E-Mail-Thematik ist, wo man dann nachher ein Virus bekommt, sondern vor allen Dingen, es geht direkt ins Herz des Unternehmens, nämlich in das AD, wo die Benutzerkonten liegen. Von der Active Directory ist ein Benutzerverzeichnis. Und wenn das angegriffen wird, kann sprichwörtlich keine mehr arbeiten. Man kann an den Strand gehen, je nach Jahreszeit, aber das Arbeiten ist nicht mehr möglich, sowohl mit Microsoft-Lösungen, als auch wenn man andere Lösungen hat, die nicht aus dem Microsoft-Ökosystem kommen. Bei einem Angriff von einem AD ist der Schaden maximal, wenn man nicht mehr auf die digitalen Systeme, wo immer sie auch herkommen, arbeiten kann.
Warum ist das so essentiell? Weil dann einfach nicht mehr klar ist, wer ist Ragnar, wer ist Bert, oder?
Man kann sich nicht mehr einloggen. Das ist so der erste Fall, den man sehen würde.
Genau. Also es ist im Endeffekt, nehmen wir es so wie bei uns im persönlichen Leben auch. Wir alle haben unseren Personalausweis und gerade vor Behörden sind wir genau anhand unseres Personalausweises identifizierbar. Ist jetzt der Personalausweis korrumpiert oder gehackt oder was auch immer, dann habe ich ein Problem, mich gegen meine Behörde zu authentifizieren. Und im Active Directory ist es, oder Azure Active Directory ist es haargenau dasselbe.
Das kennt man ja auch, wenn zum Beispiel Identitätsdiebstahl, also auch mit Reisepässen und so, dann reist man irgendwie in die USA und dann wird man nicht nur verhört, sondern auch schon ein bisschen eingebuchtet, weil da irgendwelche Straftaten gegen einen, leider war es jemand anderes. Na, es gibt ja diese seltenen Fälle, wo auch unter gefälschten Identitäten dann irgendwie Schmuh gemacht wurde, gerade im Bereich Wirtschaftskriminalität und man dann auf irgendeiner Liste steht, gesucht, ne, dead or alive, dann reist man irgendwie nach New York, will ein paar Tage shoppen gehen und darf dann auf einmal da ganz viele Fragen beantworten, was man denn vor 5 Jahren dafür einen Schmuh gemacht hat. Also das gibt es ja in der realen Welt. Im Digitalen ist es logischerweise deutlich einfacher.
Und ganz obendrauf möchte ich ergänzend sagen, kommt natürlich das, wie es der Ragnar gesagt hat, wenn diese quasi die IT-Behörde, die prüft, wer ist und welche Zugriffsberechtigung jemand hat, angegriffen wird, dass natürlich alles steht. Aber dazu kommt, dass das vielleicht gar nicht das Ziel ist, um jemanden lahmzulegen, sondern oftmals Active Directory natürlich genutzt wird, um sich fremde Identitäten anzueignen. Also dein Szenario, Frank, von gerade, dass ich mit falschen Ausweispapieren an der nächsten Tür klopfe, aber nicht um quasi diese Ausweisprüfung zu hintergehen, sondern um mir Zugriff zu verschaffen auf Informationen, auf die ich vielleicht sonst keine Zugriffe hätte. Und heutzutage sind solche Angriffsszenarien einfach sehr ausgeklügelt. Sie fangen beim einfachsten Angriffspunkt an und das könnten du oder ich oder jeder hier im Call sein, der in einem unbedachten Moment auf eine Phishing-E-Mail klickt und darüber vielleicht so einen angreifenden Zugriff auf mein lokales System gewährt, aber das ist eben nicht Schluss der Angriffskette, sondern eigentlich nur der Start und von dort arbeiten sich Angreifer Stück für Stück vorwärts, bis sie an einem neuralgischen Punkt sind, an dem sie sozusagen Vollzugriff im Unternehmensnetzwerk haben und sich somit jegliche Daten verschaffen können, die es wert sind, entweder zu verschlüsseln, um Erpressungsszenarien zu erstellen, um sie weiterzuverkaufen, um Industriespionage zu treiben etc. Also es fängt alles mit dem Ausweis an, aber geht danach auch gern noch 5 Schritte weiter und das vielleicht, obwohl das Active Directory als zentrales Telefonbuch oder als Ausweiskontrollstelle funktioniert, wie es soll, aber durch diese Aneignung von Fremdausweisen entsteht eine im Zweifelsfall sogar viel größere Gefahr.
Kurze Quizfrage, wisst ihr, wie viele AD-Angriffe es täglich gibt? Also ganz grobe Zahl, wer hat eine Vorstellung?
Weltweit oder?
Weltweit, ja. Nur AD, tägliche Angriffe. 95 Millionen. 95 Millionen.
95 Millionen.
Mich hat die Zahl wirklich umgehauen. Und wir haben hier noch die Herausforderung, dass Unternehmen das durchschnittlich 101 Tage später erst wahrnehmen.
Krass.
Und das ist natürlich auch ein Thema, wo wir drüber sprechen möchten, wie man diese Zeit zwischen Angriff und Erkennen des Angriffs noch minimieren kann. Weil dann kann man genau das, was Bert sagte, dass wirklich Daten nach außen dringen, nach außen leaken, dass man diesen Schaden dann halt minimieren kann.
Das heißt, ich bin bei einer Milliarde, bis es bekannt war. Also wenn man das mal jetzt so weiterdenken würde, ne? Also 101 mal 95 Millionen, boah, Wahnsinn. Krass. Also nach 101 Tagen, wenn es der Erste mitbekommt, sind es aber schon 1 Milliarde durchgelaufen weltweit. Boah.
Ja, und wir haben auch noch Zahlen über die Kosten. Durchschnittlich kostet ein Cyberangriff 3,86 Millionen US-Dollar. In Euro ist es eigentlich das Gleiche.
Wow. Genau, dramatische Zahlen, die auch Tatsache belegbar sind. Natürlich ist bei Malermeister Müller entsteht kein 3,7 Millionen Schaden. Es ist halt ein Durchschnittswert, der hier errechnet wurde. Aber, und hier, um hier auch mal den Bogen zu schlagen zu unserer letzten Folge, haben wir schon gesagt, wenn wir etwas machen, immer erstmal die Flughöhe etwas erhöhen, um den Gesamtüberblick zu bekommen. Und das ist eben das NIST-Framework, über das wir heute sprechen wollen oder was wir heute mit auf den Weg geben wollen. Es geht nicht nur um die technische Umsetzung, sondern es geht immer um mehrere Schritte. Und für alle die, der Frank hat es ja gerade schon gesagt, wir haben das Ganze visuell auch verlinkt, aber einmal auf der Tonspur erzählt. Wir reden im Endeffekt über einen Kreis. Ein Kreis ist natürlich immer ein hervorragender Ansatz, um Dinge anzusprechen und zu sagen, wir haben am Ende auch eine Lösung. Es geht im Endeffekt, wenn wir uns über die Resilience des Hybrid Workings Gedanken machen, immer um den Punkt, wir müssen identifizieren, wir müssen sichern, wir müssen erkennen, reagieren und am Ende, Worst Case, auch recovern können.
Dieses Framework, was du jetzt gerade vorgestellt hast, Frank, das ist auch das, Ragnar, was du in der ersten Episode angesprochen hast, was von einer amerikanischen Behörde kommt. Ist das richtig?
Ja, ganz genau.
Das National Institute for Standards and Technology in den USA hat genau dieses Cyber Security Framework entwickelt, schon vor einigen Jahren, wird aber natürlich auch ständig weiterentwickelt. Und das Framework ist oder beinhaltet die 5 Funktionen, die der Frank auch gerade schon mal angesprochen hat, und soll eine Art Richtlinie geben, mit welchen Thematiken man sich intensiv beschäftigen sollte, um seine Unternehmens-IT sicher auszulegen.
Und ihr nutzt dieses Framework als Orientierung, um eure verschiedensten Lösungen da irgendwie in Einklang zu bringen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir bei Quest haben uns dieses Framework genauer angeschaut und eben in Bezug auf unsere Kunden überlegt, wie das auf diesen unternehmenskritischen Punkt Active Directory und Azure AD anzuwenden ist. Und diese Funktion entsprechend zu mappen, haben dabei auch betrachtet, welche Unzulänglichkeiten im Endeffekt auf Basis der Plattform existieren und wie diese ausgebaut werden können. Haben dabei festgestellt, dass zum Beispiel es sehr schwierig ist, unnormales Verhalten überhaupt mitzubekommen. Dass es schwierig ist, bei den sich ständig verändernden Konfigurationen in Bezug auf Active Directory und Azure AD einfach Schritt zu halten. Dass es auch schwierig ist, dass quasi jeden oder dass die Angriffsszenarien sich ständig wandeln und das, was ich gerade auch schon mal ausgeführt habe, dass der Angriffspunkt bei jedem ganz normalen Endbenutzer starten kann. Das geht über Social Engineering-Attacken, plumpes Phishing, was wir vorhin angesprochen haben, kann es bei jedem von uns einfach anfangen. Und das ist natürlich für die Administration eine riesen Herausforderung, all das wirklich sicherstmöglich abzubilden. Wie gesagt, es haben sich historisch viele schon gekümmert um privilegierte Konten, die natürlich einen ganz besonderen Schutz brauchen. Ja? Aber der Angriffspunkt heutzutage kann quasi jeder User da draußen sein. Und das sind alles Dinge, die aus unserer Sicht durch eine konsequente Anwendung dieses Cyber Security Frameworks abgefangen werden können, adressiert werden können.
Und du sprachst eben von dem Punkt plumpes Phishing. Wir haben natürlich jetzt aber auch mittlerweile ganz, ganz neue Formen von Phishing, die wir sehen. Früher waren es halt mal so diese gefakten Bank-E-Mails, die man dann bekommen hat, wo man sich dann in sein Bankkonto einloggen musste. Jetzt gibt es mittlerweile auch ganz viele interne Phishing, wo man eine E-Mail bekommt, die anscheinend von seinem CEO oder von seinem CFO geschrieben worden ist, über, hey, du hast jetzt hier deinen Bonus halt erreicht, willst du mal gucken, wie deine Bonuszahlungen halt aussehen, klick bitte drauf. Da wird das interne oder das Firmenlogo des eigenen Unternehmens halt gefälscht. Die E-Mail-Adresse des Vorstands wird gefälscht. Man klickt auf eine angeblich interne E-Mail drauf und wird dann halt ausgelesen. Das heißt also, wir sehen ganz neue Taktiken des Phishings. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Man muss sich erstmal irgendwo einloggen und dann kommt der Angreifer oder die Angreiferin. Ich muss hier nicht gendern, es sind oftmals auch überwiegend Männer. Und dann geht's halt weiter. Und irgendwann, wenn man sich dann so immer weiter autorisiert in System, wird man auch nicht mehr sichtbar, dass man Angreifer ist, sondern irgendwann ist man dann in der Rolle des Server-Administrators oder im schlimmsten Fall am Ende der Kette des globalen Administrators.
Kann man dieses Framework vielleicht mit einer Analogie vergleichen, dass wir einmal die 5 Phasen mal durchgehen. Wäre das möglich? Ich meine, wir haben damals, Bert, Ragnar, vielleicht erinnert ihr euch, als ihr vor 2 Jahren da wart, haben wir das Hausbeispiel genommen. Vielleicht können wir es nochmal benutzen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt jemanden, der einbrechen will. Was wären da die 5 Phasen?
Ich finde immer noch, das ist ein sehr passendes Beispiel und das sind wir in der Vergangenheit ja schon umgezogen, wie du es gerade schön gesagt hast. Ich hoffe, dass auch die Zuhörerschaft vielleicht sogar die Möglichkeit hat, auf den 2 Jahre alten Podcast nochmal zurückzuschwenken
und das zum Beispiel nochmal sich
anzuhören. aber jetzt sind wir im neuen Haus und ich kann das sehr gut sogar mappen, diese 5 verschiedenen Funktionen im Cyber Security Framework. In Funktion 1 ist Identifizierung von möglichen Angriffspfaden. Das heißt, da kann ich am Haus quasi einmal ringsherum schauen. Ich habe ein Haus, habe vielleicht einen Gartenzaun drumherum, vielleicht sogar ja oben auch gesichert mit entsprechendem Draht- oder Verhinderungsmöglichkeiten, bin aber, wenn ich über den Gartenzaun komme, natürlich am Haus und muss da genauso auch weiterschauen. Ich habe eine Tür, da ist ein Schloss dran. Ich habe ein Fenster daneben, ich habe vielleicht auch noch eine Hintertüre und muss bei diesem Funktionsschritt der Identifizierung all diese Möglichkeiten und Angriffspunkte betrachten und auch deren Verkettung betrachten. Ja. Ich habe in meinem Garten vielleicht auch große Steine liegen, die benutzt werden könnten, um mein zwar relativ sicheres Fenster im Erdgeschoss, aber doch damit mit so einem Stein zu attackieren und es auch einzuschlagen. Ja. Oder aber die Leiter, die noch im Garten steht, von meinen letzten Baumsägearbeiten, können wir natürlich auch prima nutzen, um vielleicht im ersten Stock schon ein Fenster einzuschlagen, die eben leider nicht so gesichert sind. Und solche Angriffspfade muss ich auch hier in Bezug aufs Active Directory natürlich, um den Bogen nochmal zurückzuspannen, genauso im Blick haben. Das heißt, nicht nur der allererste Schutz ist wichtig, sondern wie geht's dann weiter? Und auch die weiteren Funktionen im Cyber Security Framework, wir sind als zweite Funktion im Bereich Protect, also schützen, Dinge unmöglich vor Veränderung schützen. Damit ist in unserem übertragenen Beispiel gemeint, was ich gerade schon mal, das Schloss mal zu untersuchen, das ist schon alt, ich mache ein neues, viel sichereres Schloss vielleicht an meine Haustür. Ich verstärke meine Haustür, auf dass die nicht alte Holztüren können im Zweifelsfall in der Mitte einfach zersägt werden und Angreifer krabbeln unten drunter durch. An meinem Haus kann ich entsprechende Stahlverstärkungen dort einbauen, vielleicht sogar eine andere Tür einbauen. In der IT-Welt, mal eine sehr, sehr technische Analogie, gibt es Möglichkeiten, über sogenannte Gruppenrichtlinien Software zu verteilen. Das machen sich leider auch Angreifer zunutze, um auf ganz vielen Endpunkten eine Software, eine Ransomware im Zweifelsfall zu verteilen. Und diese Gruppenrichtlinien werden an sehr zielgenau an kritischen Stellen im Active Directory verlinkt und es gibt Möglichkeiten, sich davor auch zu schützen vor solchen ungewollten Änderungen. Es gibt auch noch viele andere neuralgische Punkte im Active Directory, die entsprechend schützenswert sind und genauso muss ich eben um mein Haus gehen, Fenster, Türen, alles so einbruchsicher zu gestalten, wie es nur irgendwo geht. Dritte Funktion, ich mache jetzt einfach gern mal weiter, ist auf, wenn eben doch etwas passiert, ein Angreifer über meinen Gartenzaun kommt oder das erste Fenster einschlägt und sich erfolgreich ins Haus macht und dort bewegt, dass dann entsprechende Alarmierungen losgehen. Ungewöhnliches Verhalten, dass ich in meinem Haus eine Alarmanlage habe, die Bewegung detektiert und entsprechend vielleicht sogar auch einen Notruf bei der Polizei absetzt, auf jeden Fall bei mir, das ins Bewusstsein bringt, dass in meinem Haus irgendwas sich Merkwürdiges ereignet. Und dasselbe übertragen in Richtung unseres Verzeichnisdienstes Active Directory und Azure Active Directory, dass ich dort Verhaltensmuster natürlich erkenne, die sich außerhalb des Gewöhnlichen bewegen oder aber ganz kritisch, wie gesagt, Fenster einschlagen ist niemals gewöhnlich, dass ich bei sowas auf jeden Fall einen Alarm bekomme. Deswegen Sensoren auch an diese Fenster aufgebracht habe. Es geht dann in den Funktionsprinzipien noch weiter in darauf reagieren Modus. Respond nennt sich diese Funktion im Cyber Security Framework des NIST. Und da geht es darum, auch zum einen in meinem übertragenen Haus eben diese Alarme nicht nur bei mir abzusetzen, sondern eben auch bei der Polizei. Vielleicht auch automatisch, man kennt das aus solchen Räuberfilmen sozusagen, dass gleich die Metalljalousien runtergehen, den Räuber drinnen festsetzen. Ob man das zu Hause hat, wäre schön, denn dann habe ich natürlich den Angreifer samt möglichem Diebesgut einfach auch entsprechend eingesperrt. Und so muss man sich das auch in der IT vorstellen, dass automatisch Reaktionen auf diese Alarme auch ausgelöst werden können und dass ich zumindest ganz zum Schluss absolut sauber nachvollziehen kann, wo sich denn mein Einbrecher bewegt hat in der IT-Welt, welche Systeme er angegriffen hat, welche Daten kompromittiert oder auch gestohlen wurden und wie gesagt, ich dem möglichst automatisch auch einen Riegel vorschiebe. Und zuletzt ist natürlich auch ganz wichtiges Thema immer noch, dass so sauber ich mich auch vorbereite und so geschützt ich mein Haus auspräge, so viele Mauern ich hochziehe, es kann leider immer noch passieren, dass so ein Angreifer erfolgreich ist. Und dann muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, wenn der Dieb quasi bei mir im Haus war, dass auch, dass ich mein Haus wieder so herstelle, wie es vorher war. Das heißt, ich habe hoffentlich vorher auch eine Versicherung abgeschlossen. Ich muss vor allen Dingen aber wirklich auch wieder die Fenster entsprechend anbringen. Ich brauche unter Umständen ein neues Schloss, brauche entsprechend die Schlüssel dafür, die ich wieder verteilen muss, oder aber kann die alten Systeme wieder entsprechend in funktionsfähigen Zustand versetzen, sodass meine ganze Familie mit ihren Schlüsseln da weiter reinkommt, muss aber dafür sorgen, dass die Angreifer, die vorher erfolgreich waren, natürlich ausgesperrt bleiben. Dass die nicht einen Zweitschlüssel mitgenommen haben oder man den zumindest auf einem technischen Wege für ungültig erklärt. Und das ist genau was hier im Active Directory auch passieren muss.
Da fällt mir sofort ein, dass viele Menschen wahrscheinlich maximal so eine Hausratversicherung haben. Das ist sowas wie ein Backup. Ja, alles, was geklaut wird, kannst du dann wieder neu kaufen. Aber da gibt's ja so viel mehr, was man schon vorher machen könnte. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt bei allen im Bewusstsein ist. Und ich glaube, im Digitalen sieht's ähnlich aus.
Wichtiger Punkt ist natürlich, dass solche Tools auch helfen können, herauszufinden, was überhaupt gestohlen worden ist oder was zerstört worden ist. Weil sonst würde ich jetzt in der Hausanalogie das ganze Haus wiederherstellen. Aber es kann ja sein, dass vielleicht nur ein Ring von der Oma gestohlen worden ist oder nur eine Festplatte oder ein Laptop. Und deshalb möchte man nicht zu viel wiederherstellen, weil man dann auch vieles überschreiben würde. Weil die Backups, die man macht, sind ja nicht auf Minutenbasis. Die macht man vielleicht einmal in der Nacht. Und deshalb können diese Tools auch genau die Differenz zeigen, was jetzt konkret gestohlen worden ist, um nur diesen Punkt, dieses granulare Backup und Restore zu machen. Sonst würde zu viel überschrieben werden. Und das wollen wir halt auch nicht. Aber wir sprechen hier von dem Thema granulares Restore. Sollte es aber wirklich zum Worst Case kommen, ich muss leider jetzt mal ein bisschen traurigere Töne anstoßen hier, sollte es wirklich zum Worst Case kommen, das Rechenzentrum würde sogar zerstört werden durch einen Angriff von oben, von Raketen, dann wäre es auch möglich, ein Rechenzentrum wiederherzustellen auf Azure virtuellen Maschinen, auf VMs, um dann schnell möglichst weiterarbeiten zu können. Das heißt, wir sind im vollen Spannungsbogen unterwegs von minimalen Änderungen, die auch gefährlich sein können, bis hin zu maximalen Änderungen wie Zerstörungen des Metalls, wo die Server drauf laufen oder ganze Rechenzentren. Und diese Bandbreite, da möchten wir auf jeden Fall helfen.
Aber als letzte Ergänzung, Backup ist die letzte Ausfahrt. Das ist und soll auch immer der letzte Rettungsanker sein. Ja, also ich habe Tatsache Geschäftspartner erlebt, die gesagt haben, ey, gutes Backup schützt nicht. Ja, das hilft, aber es ist nicht die Antwort. Ja, alle genannten Mechanismen im Vorwege sollten wir beleuchten.
Ja, cool. Also wir nehmen mit, das Framework, Klammer auf, hinterlegt in den Shownotes, Klammer zu, anzuschauen, sich Gedanken zu machen, dann auch zu schauen, okay, wo habe ich bisher vielleicht nicht so dran gedacht, wo bin ich vielleicht am schwächsten aufgestellt oder gar nicht aufgestellt, kann ja auch sein. Und in der nächsten Episode, ja, da öffnen wir wieder ein bisschen den Raum, schauen uns Use Cases an, Beispiele aus der Unternehmenswelt, was ist gerade da los, was passiert da? Ich glaube, das ist auch nochmal ein schöner Ausklang. Gleichzeitig ja, kriegen wir auch das, was wir vorher besprochen haben, hier nochmal griffiger, obwohl ich schon finde, ich habe das toll gemacht mit der Analogie und dem Hausbau, weil wir nun mal alle irgendwo leben. Ist es, glaube ich, ganz logisch und nachvollziehbar. Vielen Dank euch dreien und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Alles Gute.
Servus. Alles Gute, ich freue mich.
Sehr gerne. Bis dann.
Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD SYNNEX und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.